Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus wünsche ich euch. Ja, vielen Dank für die Lieder, die so einen guten Hintergrund heute darstellen für den Text, den wir haben. Diesen auferstandenen, für uns hingegebenen Herrn Jesus Christus, in den Tod gegangen für uns, um uns zu erlösen. Dann aber erstanden und siegreich. Und das bildet einen guten Hintergrund für unseren Text heute. Wir werden nämlich einen Abschluss finden heute zum Johannesevangelium, durch das wir auch im vergangenen Jahr predigen durften. Und heute hören wir die letzte Predigt auch zum Johannesevangelium. In diesem Text wird Johannes zum Ende seines Evangeliums kommen. Jesus Christus ist der auferstandene Herr, der hat den Tod besiegt und lebt. Aber irgendwie ist auch wieder der Alltag in das Leben der Jünger eingekehrt und das ist auch in Ordnung. Sie sind fischen gegangen. Noch dieses Fischen, es verlief nicht so erfolgreich, wie sie hofften, bis sie eine Begegnung mit Jesus haben. Zuerst erkennen sie ihn nicht, auf sein Wort hin werfen sie aber die Netze aus zu einem Zeitpunkt, wo die Erfolgschancen niedrig sind und machen einen großen Fang und erkennen, dass es ihr Herr ist. Petrus wirft sich ins Wasser, um seinem Herrn zu begegnen. Jesus bereitet ein Frühstück und lädt seine Jünger dazu ein. Und hier kommt es zu einem Gespräch zwischen Jesus und seinem Jünger Petrus mit einer entscheidenden Frage von Jesus an seinen Jünger. Liebst du mich? Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen und uns die Frage auch stellen, du dir heute auch, liebst du Jesus? Ich möchte zu Beginn den Text lesen. Johannes Kapitel 21 von Vers 15 bis 25. Johannes 21, 15 bis 25. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal mit ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selber und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, und sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte: Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, aber was ist mit diesem? Jesus aber spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern: Dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Ich bete noch zu Beginn, ihr könnt gern sitzen bleiben. Unser Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns auch heute neu durch dein Wort beleben willst. Ich danke dir, dass du uns heute schon auch durch die Lieder und die Lesungen deine Liebe vor Augen gestellt hast in deinem Sohn, Jesus Christus. Wir möchten uns heute die Frage stellen, ob wir dich lieben. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort unser Herzen belebst, erneuerst und froh machst in dir. Amen. Ja, es ist eine sehr intensive Szene, die sich hier am See Genezareth abspielt. Und eine tiefe, bohrende Frage von Jesus. Und wir wollen uns heute diese Frage ebenfalls stellen. Liebst du Jesus? Und mit dem ersten Punkt, es ist eine Frage von Jesus, die Versager wiederherstellt. In Vers 15 bis Vers 17 sehen wir das. Ich lese es nochmal vor. Vers 15 bis Vers 17. Und als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Herr, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Kennst du das Gefühl, wenn du selber so sicher vorgeprescht bist? Du hast etwas versprochen oder angekündigt, vielleicht sogar gegenüber jemandem, den du sehr lieb hast, deiner Frau oder deinem Mann, dass du etwas machen wirst oder machen kannst. Leute haben deinen Mut und deine Konsequenz bewundert, die du ausgedrückt hast. Vielleicht hast du angekündigt, dass du mit einer schlechten Gewohnheit brechen wirst. Oder du hast deine guten Vorsätze laut bekannt gemacht, vielleicht jetzt auch anlässlich eines neuen Jahres. Und dann bist du krachend gescheitert. Hast das, was du versprochen hast, das, was du dir vorgenommen hast, nicht umsetzen können. Und jetzt würdest du am liebsten all den Menschen aus dem Weg gehen, die das gehört haben, denen du das versprochen hast, die dein Versagen mitbekommen haben. So und noch viel schlimmer war es bei Petrus. Er war ein Anführer unter den Jüngern, in vielen Dingen sehr eifrig und sehr vorbildlich. Wir kennen diese Szene, wo Jesus fragt oder Petrus bezeugt: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewiges Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Mutig, bekennend, vorpreschend, dieser Petrus. Dann in der letzten Nacht vor dem Verrat von Jesus und seiner Hinrichtung bezeugt Petrus wieder sehr mutig: Herr, mein Leben will ich für dich lassen. Ja, wieder vorauspreschend, voller Mut und Tatendrang. Die anderen Evangelien bezeugen und berichten, dass Petrus beteuert, wenn auch alle an Jesus Anstoß nehmen werden, er auf gar keinen Fall. Er wird Jesus in den Tod folgen und ihn nicht verlassen. Bis in den Tod wird er Jesus die Treue halten. Wir wissen vom krachenden Scheitern von Petrus und seinem Verrat an Jesus. Jetzt begegnet Petrus dem auferstandenen Herrn Jesus. Und wir wissen, dass die Botschaft von der Auferstehung den Petrus froh gemacht hat. Wir können das in den Evangelien nachlesen. Als er zum Grab läuft und sich traut, in dieses leere Grab zu schauen, ergreift Petrus großes Staunen darüber, dass das Grab leer ist. Doch da ist ein Makel im Leben von Petrus. Kann man auf Petrus setzen? Was ist von dem Glauben und der Hingabe von Petrus zu halten? Kann man ihn überhaupt noch beim Wort nehmen? So einen öffentlichen Bekenner, der so mutig vorgeprescht ist und so krachend gescheitert ist, kann man mit Petrus überhaupt noch was anfangen? So einem Versager? Öffentlich hat Petrus Jesus dreimal verleugnet und jetzt ist es dieser Jesus, der Petrus dreimal zum öffentlichen Zeugnis herausfordert. Und es wird die Rehabilitierung, die Wiederherstellung eines gescheiterten Mannes. Wir wissen, dass es nicht die erste Begegnung mit Jesus ist, von Petrus nach der Auferstehung. Wir wissen es aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15, Vers 5, sagt Paulus, dass Jesus Simon begegnet ist und danach den anderen Jüngern zusammen erschienen ist. Auch Lukas berichtet darüber, Jünger aus Emmaus kommen zurück nach Jerusalem und dann sagen ihnen die Gläubigen dort: Ja, Jesus ist bereits Simon begegnet und danach erscheint Jesus auch den anderen Jüngern insgesamt. Um dieses Gespräch von Jesus und Petrus im ersten Moment wissen wir nichts. Aber jetzt hier vor Ort sind mehrere Jünger. Es ist Petrus da, Thomas da, Nathanael, Jakobus, Johannes und zwei weitere Jünger, die uns nicht mit Namen genannt werden, und Jesus. Sieben Jünger und Jesus. Und in dieser Gruppe, die zusammen sind beim Frühstück, stellt Jesus diese Frage an Petrus. Simon, also dem Geburtsnamen von Petrus, Simon, liebst du mich mehr, als deine Brüder mich lieben? Wie hat ein Petrus geantwortet vor der Kreuzigung? Petrus sagt: Ja klar, Herr, ich liebe dich viel mehr als meine Brüder. Auch wenn alle dich verlassen, ich auf gar keinen Fall. Klar liebe ich dich mehr, als die anderen dich lieben. Aber von dieser Selbstsicherheit finden wir hier nichts mehr, oder? Die ist wirklich verschwunden. Und so antwortet Simon oder Petrus einfach nur, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Petrus, er vergleicht sich nicht mehr mit anderen. Er baut nicht mehr darauf, dass er etwas ist und besser, mutiger, stärker als andere. Ja, er ist sogar traurig, dass Jesus ihm dreimal diese Frage stellt. Aber Jesus stellt diese Frage dreimal, weil Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Und so braucht es hier auch eine dreifache Bekräftigung von Petrus, dass er Jesus wirklich liebt. Und Petrus, er baut darauf in seiner Antwort, dass Jesus sein Herz und seine Motive durch und durch kennt. Ja, er liebt Jesus von Herzen. Diesen Herrn, den er verraten hat, aber der für seine Sünde und für seinen Verrat gestorben ist und wieder auferstanden ist und lebt, diesen Herrn liebt er von Herzen. Und so bohrend und schmerzend die Fragen von Jesus sind, so heilsam sind sie doch für Petrus. Und so stellt Jesus den Petrus im Beisein der anderen Jünger wieder her. Ich möchte dich fragen, liebst du Jesus? Es braucht heute keine laute Bekundigung von dir oder Versicherung von dir. Du hast es mit einem Herrn zu tun, der dein Herz besser kennt als du selbst. Wir lernen aus dem Gespräch von Jesus und Petrus, dass es keine Sünde im Leben von Petrus und auch keine Sünde in deinem Leben geben kann, die der Herr uns nicht vergeben kann und wird, wenn wir kommen. Selbst wenn wir ihn verleugnen, wie es Petrus getan hat, es gibt immer ein Zurück und einen Raum für Reue und Umkehr. Und wie sehr der Satan dir auch vorwirft, weil du schwer gesündigt hast und sagst, du kannst nicht zurück, so darfst du hier ganz deutlich sehen, es gibt ein Zurück und es gibt Buße und es gibt Umkehr und es gibt Wiederherstellung. Keine Sünde ist da, die dich trennen kann von deinem Herrn. Und dass es keine Umkehr gibt. Petrus ist der lebende Beweis dafür, dass keine Sünde dich von deinem Herrn trennen kann. Wenn du kommst, nimmt er dich an. Keine Sünde so groß oder so weit, dass sie nicht durch das Blut von Christus abgewaschen und durch seinen Tod bedeckt wird. Es bleibt kein Makel zurück, wenn du deine Sünde bringst. Kein Grund mehr, dein Gesicht zu verbergen. Denn er macht völlig rein und bedeckt dich mit seiner Gnade, wenn du kommst mit deiner Schuld. Wenn bei dir, bei der Frage nach deiner Liebe zu Christus, Schuld und Sünde hervorgekommen sind, so darfst du sie vertrauensvoll deinem Retter bringen und er wird dir vergeben und dich wieder aufrichten. So stelle ich dir heute diese Frage, liebst du Jesus? Du darfst wissen, er kennt dein Herz und ist Heiland und Retter deiner Seele. Und so wie er Petrus wiederhergestellt hat, kannst auch du neu Vergebung finden und weitergehen mit deinem Herrn Jesus. Komm zum zweiten Punkt. Wieder die Frage, liebst du Jesus? Eine Frage, die Diener beauftragt. Ja, die Frage von Jesus an Petrus ist zugleich auch eine Beauftragung. Jesus setzt ihn wieder in den Dienst ein und vertraut ihm eine große Aufgabe an. Er sagt dreimal, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Jesus setzt Petrus hier zum Hirten über seine Herde, über seine Schafe ein. Beachtet hier ganz deutlich, Jesus sagt nicht, ich gebe dir jetzt Schafe, es sind jetzt deine Schafe. Jesus sagt, es sind meine Schafe. Petrus, du sollst dich um meine Schafe kümmern. Ganz deutlich, wir als Kinder Gottes gehören zu Jesus Christus. Er ist unser Oberhirte. Es wird hier ganz deutlich. Und doch vertraut Jesus Christus hier seine Herde auch treuen Dienern an, die sich wohlwollend um seine Herde kümmern sollen. Und es ist eine Sache, die Jesus bei seinen Hirten, Unterhirten sucht, vor allen anderen Eigenschaften, eine Sache, die Jesus bei seinen Unterhirten sucht, und zwar Liebe zu ihm. Das muss einen Diener Gottes, der an der Herde Gottes arbeitet, vor allem anderen auszeichnen. Liebe zu Jesus Christus. Und damit wird deutlich, für Jesus steht die Beziehung bevor dem Auftrag. ich weiß nicht, in welchem Unternehmen du arbeitest, vielleicht magst du einen Chef haben, der sagt, für mich ist wichtig, dass die Aufgabe erfüllt wird, alles andere ist mir egal. Solange das Ding am Ende erledigt ist, ist mir alles andere egal. Bei Jesus ist es anders. Er sagt, wenn sich jemand um meine Schafe kümmern soll, muss die Liebe zu mir vorhanden sein. Denn sind seine Schafe, es ist seine Herde und er ruft Menschen in den Dienst an seine Herde, die ihn selbst lieben von Herzen. Denn es braucht jeder, die Jesus Christus so sehr lieben, dass sie bereit sind, ihr Leben für die Schafe herzugeben. Die bereit sind, zu verzichten, zu entsagen, zu arbeiten, damit es der Herde Christi gut geht. Wenn du in Verantwortung stehst für Seelen in deiner Familie oder auch in deinem Dienstbereich in der Gemeinde oder wo Gott dich auch hingestellt hast und dir Seelen anvertraut hat, so ist eine Sache entscheidend für deinen Dienst an diesen Schäfchen, die Gott dir gegeben hat. Liebe zu Jesus Christus. Und das darf auch dein Prüfkriterium sein, ob du noch auf der richtigen Spur bist, ob du deinen Dienst gut machst. Liebst du Jesus von Herzen? Lasst uns dafür ringen und bitten, neue, tiefe, ungeheuchelte Liebe zu unserem Erlöser, zu unserem Herrn, der für uns in den Tod ging und auferstand, zu haben. Im ersten Petrusbrief sehen wir, dass Petrus diesen Auftrag verstanden hat, Hirte zu sein, und ihn diesen Auftrag genauso an die nächsten Hirten weitergibt, an weitere Gemeinden, an Älteste in weiteren Gemeinden weitergibt. Er schreibt da, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhabe der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Und dieser Text in 1. Petrus 5, er verrät so viel und er macht deutlich, dass Petrus diesen Auftrag von Christus verstanden und gelebt hat. Als erstes sehen wir, Petrus hat sich selbst als ein Mitältester verstanden. Er schreibt einen Brief auch und spricht zu anderen Ältesten, aber er versteht, ich selber bin wie ihr ein Ältester. Wieso erwähne ich das? Es gibt einige römisch-katholische Theologen, die nehmen diesen Text mit dem Auftrag an Petrus und sagen, hier bekommt Petrus und somit dieses Amt eines scheinbaren Papstes den Auftrag und die Autorität über die Herde Gottes zu wachen. Sie leiten es hiervon ab und sagen, schaut hier, wie das Amt, das Petrus gegeben wird als scheinbarer Papst, wir wissen, dass es nicht der Fall ist, aber hier bekommt er zusätzlich die Autorität über die Herde Gottes. Petrus aber viel dagegen sagt, ich bin, und spricht zu anderen Ältesten, ich bin ein Mitältester mit euch. Er stellt sich nicht über sie, er stellt sich und reiht sich ein mit vielen weiteren Hirten für die Herde Gottes. Zudem bekennt er ausdrücklich, dass es die Herde Gottes ist. Sagt er nochmal ganz deutlich, es ist Gottes Herde. Und es sind die Schafe von Jesus Christus. Und am Ende bezeugt er nochmal deutlich, Jesus Christus ist der oberste Hirte. Ja, auch das macht er sehr deutlich. Und er spricht vom Dienst eines Ältesten in einer Weise, die zum Ausdruck bringt, dass es allein die Liebe von Jesus Christus ist, die zu diesem Dienst befähigt. Er schreibt darüber, was das Weiden und Hüten von Schafen benötigt, freiwillige Aufsicht, Hingabe und Vorbild sein. Wenn dir Jesus Schafe anvertraut hat, stell dir die Frage, liebst du Jesus Christus? Beziehung steht vor Auftrag und auch vor Kompetenz, Befähigung und Intelligenz und Disziplin. All das kann fehlende Liebe niemals ausklammern. Auch wenn du meinst, ich bin dafür sehr fleißig, ich bin dafür sehr organisiert oder was auch immer, oder ich bin dafür sehr schlau. Wenn du die Liebe zu Jesus nicht hast, dann wirst du auch niemals das von Herzen lieben, was Jesus von Herzen liebt, seine Herde. Nur wer Jesus Christus liebt, kann erblicken und verstehen, wie wertvoll ihm diese Herde ist und kann diese Schäfchen auch lieben. Schauen wir uns den Text mit einem dritten Punkt an. Liebst du Jesus? Eine Frage, die Nachfolger fokussiert. Ich lese nochmal Vers 18 bis 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Entschuldigt. Jesus offenbart Petrus hier, dass ihn sein Dienst für Christus bis in den Tod führen wird. Es ist erstaunlich, dass diese Auferstehungskraft und diese Auferstehungshoffnung von Jesus Christus in Petrus jetzt eine Liebe entfacht hat, wo Jesus sagt, jetzt wirst du bereit sein, auch für mich in den Tod zu gehen. Das, was du vorher mutig versprochen hast, was du tun wirst, kann ich dir jetzt versichern, das wirst du tun. Du wirst für mich in den Tod gehen. Stellt euch so ein Leben vor, mehrere Jahrzehnte ist es wahrscheinlich hier noch, wahrscheinlich circa 3 Jahrzehnte, wo Petrus noch lebt, aber ganz genau weiß, ich werde ein Martyrium erleiden für meinen Herrn. Immer mit diesem Schwert über dem Kopf zu wissen, ich werde für meinen Herrn sterben müssen. Und in Vers 18, diese Umschreibung der Art des Todes von Petrus scheint ein Hinweis auf die Art seines Todes zu sein, und zwar, dass er gekreuzigt wurde. Hier wird gesagt, du wirst deine Hände ausstrecken. Damit ist wahrscheinlich gemeint, dass er seine Hände ausgestreckt hat an den Querbalken. Ein anderer wird dich daran binden. Dann wurde ihm dieser Balken auf den Nacken gelegt und so hat er ihn zu seiner Kreuzigung gebracht. Das ist ziemlich häufig, sage ich mal, auch bezeugt in der Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte in den späteren Jahrhunderten geht noch ein bisschen weiter. Das ist aber nicht so gut bezeugt, dass man sagt, Petrus hat gesagt, ich bin es nicht wert, wie Jesus gekreuzigt zu werden, sondern kreuzigt mich kopfüber. Aber wie gesagt, das ist nicht so stark bezeugt wie insgesamt die Tatsache, dass Petrus gekreuzigt wurde aufgrund seiner Nachfolge. Dann sehen wir, dass Jesus Petrus in die Nachfolge ruft. Er soll dahin gehen, wo Christus auch hingeht. Christus ist in den Tod gegangen, Petrus soll ihm folgen. Und da, als Petrus das hört, da blickt sich Petrus um. Da ist diese Gruppe der anderen Jünger, sie sind jetzt unterwegs. Sie haben sich ja wohl auf den Weg gemacht. Und Johannes geht hinter ihnen her und hört zu. Und Petrus fragt nach der Zukunft von Johannes. Für ihn steht der Märtyrertod bevor. Was ist eigentlich mit Johannes? Und gerade im Johannesevangelium ist es sehr interessant, diese zwei Personen, Petrus und Johannes, werden häufig zusammen erwähnt, nebeneinander gestellt, verglichen. Bei der Passafeier wird uns hier auch gesagt, Johannes liegt an der Brust von Jesus. Petrus fragt ihn, ey, hör mal genau nach, wer ist der Verräter? In Johannes 18 sehen wir, dass sowohl Johannes als auch Petrus zum Haus des Hohepriesters gehen. Johannes hat da Verbindungen, er kennt die Leute, geht zuerst rein, holt nachher auch den Petrus rein. Also sie sind beide auch vor Ort. Als die Jünger die Nachricht von den Frauen erhalten, dass Jesus auferstanden ist, laufen beide hin. Johannes gibt so den Hinweis, ich bin schneller als Petrus und war früher da. Aber wiederum Petrus ist derjenige, der mutiger ist und ins Grab hineingeht und sich wirklich traut. Johannes schaut nur einmal hinein. Die beiden verbindet vieles, sind beide sehr nah an Jesus dran, sind in seinem engsten Kreis auch dabei. Und sie haben eine gleiche Berufung, ähnliche Stellung und Nähe zu Jesus. Als Jesus hier den Petrus in diese Nachfolge ruft mit auch dem Hinweis, du wirst für mich sterben, da stellt er die Frage, was ist eigentlich mit Johannes? Muss er den gleichen Weg gehen? Und die Antwort von Jesus, die ist sehr deutlich und auch in einer gewissen Art und Weise abweisend. Petrus, das geht dich überhaupt nichts an. Folge du mir nach. Das ist die Botschaft, die Jesus Petrus deutlich machen will. Blick nicht nach links und rechts, blick nicht auf andere Jünger, auf andere Christen, sondern du hast einen Auftrag, folge du mir nach. Und jeder von uns kennt diesen Blick nach links und rechts, oder? Voller Unsicherheit im ständigen Vergleich mit anderen. Ist meine Liebe so wie die von den anderen? Diene ich aufrichtig wie andere? Bin ich begabt wie andere? Und Christus gibt hier Petrus ganz klare Orientierung, dein Auftrag ist es, mir nachzufolgen, deinen Weg bestimme ich und du folge mir nach. Jesus sagt ihm sehr deutlich, selbst wenn ich will, dass Johannes lebt, bis ich wiederkomme, hat es für deinen Auftrag überhaupt keine Bedeutung. Für dich ist es wichtig, mir nachzugehen. Und aus dieser Aussage von Jesus haben die ersten Christen eine falsche Hoffnung entwickelt, dass Jesus noch zu Lebzeiten von Johannes wiederkehrt. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn es um Nachfolge geht und der Bestimmung Gottes für dein Leben, dann schaue dich nicht nach anderen um. Folge Jesus, deinem Herrn, der dich liebt und den du liebst, folge ihm nach. Er wird dich seinen Weg für dich führen, mit einem guten Willen für dein Leben. Und ich möchte hier guter Wille nochmal definieren. Denk dran, was der gute Wille für Petrus bedeutet hat. Mit guter Wille meine ich nicht, dass ich hier ein Evangelium weitersagen möchte, dass Gott nur Freude, nur Gutes, nur Schönes für dein Leben vorgesehen hat. Aber er hat das Gutes für dich vorbereitet. Bei Petrus hat es bedeutet aber auch, dass er in den Tod geht. Aber voller Vertrauen, dass der Herr all das wirkt, was zu unserem Besten dient. Beide lieben den Herrn, beide waren von Jesus geliebt, beide waren im Dienst für Christus, doch Jesus hatte für beide unterschiedliche Bestimmungen. So ist der Aufruf an dich, folge du Jesus nach. Kurzes Beispiel, William Carey, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ist eigentlich der Begründer der modernen Mission, so heißt auch der Titel, glaube ich, zu seiner Biografie im Deutschen. Er gehörte zu den reformierten Baptisten in England im 18. und 19. Jahrhundert, also ungefähr theologisch die Position, die wir auch als Gemeinde haben. Aber unter den Christen und auch unter den reformierten Baptisten hatte sich eine falsche Lehre breit gemacht. Es ging um die Frage, auf welche Art und Weise rettet Gott Menschen? Alle waren sich darin einig, dass Gott alleine aus Gnade Menschen retten kann, dass der Mensch sich nicht retten kann, nicht allein retten kann. Aber die anderen, es ist die Lehre aufgekommen und die Überzeugung, Gott allein muss Menschen wirken. Der Mensch darf da überhaupt nicht, wir dürfen da überhaupt nicht mit hineinwirken. Gott muss es tun durch irgendein großes Ereignis auf dieser Erde. Gott muss irgendwie mächtig eingreifen. Gott muss alles machen. Wir müssen uns komplett fernhalten. Gott wird seine Leute schon retten. Wir sind auch der Überzeugung, dass Gott seine Leute rettet. Aber, und da war auch William Carey von überzeugt, Gott will uns gebrauchen, als Werkzeuge das Evangelium weiterzusagen. Durch sein Evangelium, das wir verkünden, wird Gott Menschen retten. Und Carey, er stritt unter viel Gegenwind darum und er schaute nicht nach links und rechts, obwohl links und rechts so viele waren, die ihn davon abhalten wollten. Als Carey einmal zu einer Versammlung eingeladen war von verschiedenen Ältesten aus der Region, die sich getroffen haben, um als gläubige Pastoren eine theologische Diskussionskultur zu leben. Man konnte Fragen mitbringen, die man ausgebreitet hat, und dann hat man sich über diese Fragen ausgetauscht und diskutiert. Und dann sollte er auch eine Frage mitbringen, und er brachte diese Frage der Weltmission, der Auftrag der Kirche, und mit dieser Aussage, dass Gott, weil Gott Verheißung zur Rettung von Menschen gegeben hat, müssen wir hinausgehen, das Evangelium verkünden. Und er bekam eine Abfuhr. Die lautete so: Junger Mann, setzt euch, ihr seid ein Schwärmer. Wenn es Gott gefällt, die Heiden zu bekehren, dann wird er das tun, ohne euch oder mich zuerst zu fragen. Zudem müsste zuvor ein zweites Pfingstwunder mit der Gabe der Sprachenrede geschehen. John Ryland, ein älterer Herr, antwortete ihm so. Aber William Carey ließ sich davon nicht abbringen, sondern er folgte seinem Herrn. Er wusste, es ist wichtig, dass wir Christen hinausgehen, um Menschen das Evangelium zu verkünden, damit Gott sein Volk sammelt und rettet. Dein Herr ruft dich in seine Nachfolge und du zeigst Liebe zu deinem Herrn, wenn du ihm folgst auf dem Weg, den er für dich vorgesehen hat. Nicht nach rechts und links blickend. Versteht mich nicht falsch, es ist gut und wichtig, dass wir auch Vorbilder in der Gemeinde haben, wo wir auch lernen und anschauen und auch nachfolgen im gewissen Sinne. Aber beneide sie nicht, bemitleide nicht dich selbst, sondern geh auf dem Weg, den der Herr für dich vorgesehen hat, mit dem Auftrag, den der Herr dir gibt. Ich bin nicht Benny, ich bin nicht Cornelius, Cornelius ist nicht Georg. Und auch so unter uns, jeder von uns hat unserem Herrn nochmal einen besonderen Auftrag, wie der Herr uns gebrauchen will. Und so lass dich hier wirklich fokussieren. Folge Jesus nach mit klarem Fokus. Zuletzt der vierte Punkt. Liebst du Jesus? Eine Frage, die Menschheit oder die Menschen mit der Wahrheit konfrontiert. Ich lese nochmal Vers 24 und 25. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Ja, Johannes erschließt hier sein Evangelium ab und identifiziert den Jünger, den Jesus liebt, den hat er immer wieder durch sein Evangelium so genannt. Der wird uns hier identifiziert. Er ist der Autor des Buches. Es ist Johannes. Und er ist ein Zeuge von Jesus Christus. Ja, einige Theologen wollen diesen Abschluss vom Johannesevangelium, weil Daniel hat auch schon davon gesprochen, Kapitel 20 eigentlich schon so ein guter Abschluss von diesem Buch scheint, möchten einige dieses Kapitel eigentlich nicht mehr der Autorenschaft von Johannes zuschreiben. Aber, und vor allem, sie stellen die Frage hier an der Stelle in Vers 24, wie kommt es, dass auf einmal hier in der Wir-Form sprechen, also einmal er identifiziert sich hier als dieser Jünger, den Jesus liebt, und wieso sagt er hier, wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist? Wieso sagt er nicht, und ich weiß, dass sein Zeugnis wahr ist? Wieso sagt er, und wir wissen? Es klingt so, als ob ein neuer Schreiber hinzugetreten ist und quasi seinen Stempel drunter setzt. Schaut mal, das ist das ganze Zeugnis, und wir wissen, dass das wahr ist. Aber wenn wir das Johannesevangelium durchgehen, dann sehen wir, dass Johannes dieses Stilmittel, wo er in der Wir-Form spricht, immer wieder verändert. Beispielsweise Johannes 1, Vers 14, da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Johannes bleibt natürlich hier auch Autor dieser Textstelle. Jetzt ist aber noch eine Frage. In Vers 25 wird so eine Aussage aufgestellt, wenn man alle Berichte über Jesus und das, was er getan hat, aufschreiben würde, dann würden die Bücher dieser Welt dafür nicht reichen. Und eine Frage, ist das eine Übertreibung? Wir haben so viel Papier, so viel Bücher, hätten die nicht gereicht? Hat Jesus wirklich in 3,5 Jahren oder 3 Jahren so viel gemacht, dass man darüber nicht Buch führen kann? Oder wird hier einfach das Stilmittel der Übertreibung gewählt? Und ich finde, D.A. Carson, er zeigt hier eine andere Möglichkeit, wie wir es verstehen können. Vielleicht ist es hier schon auch das Stilmittel der Übertreibung, aber ich denke, was Carson sagt, ist noch besser. Er sagt, der Jesus, von dem er Zeugnis ablegt, ist nicht nur der gehorsame Sohn und der auferstandene Herr, er ist auch das fleischgewordene Wort, durch das das Universum erschaffen wurde. Würden alle seine Taten beschrieben, wäre die Welt eine sehr kleine und unzureichende Bibliothek. Wenn wir erkennen, dass Jesus Christus nicht nur Mensch, sondern ewiger Gott ist, Schöpfer aller Dinge, das menschgewordene Wort Gottes, dann wissen wir, dann reichen wirklich die Bücher nicht, um über diesen Jesus zu schreiben. Ja, die Auswahl, die Evangelisten, getrieben vom Heiligen Geist, treffen mussten, ist aber auf der anderen Seite ausreichend, um in uns Vertrauen und Glauben auf Jesus Christus zu bewirken. Sie ist ausreichend, um Liebe in uns für Jesus Christus zu wecken. Aber sie ist auch so umfassend und so deutlich, dass sie ein schweres Gericht über die bringen wird, die dieses Evangelium kennen und dem Evangelium nicht geglaubt haben. Und weitere Bücher und weitere Aufzeichnungen würden auch nicht dazu beitragen, dass Menschen dann dem Zeugnis von Jesus Christus glauben würden. Unser Problem ist nämlich nicht, dass wir zu wenig Offenbarung haben. Das Problem des Menschen ist vielmehr, dass er Sünder ist und Gott nicht keinen Glauben schenken will und nicht sich beugen möchte vor dem König Jesus Christus. Wir haben keinen Mangel an Wissen oder Fakten über Jesus, sondern es ist Rebellion und Widerstand, ein Unglaube, der sich nicht vor Gott beugen möchte. Denn deshalb braucht es Kraft von oben, die Kraft des Heiligen Geistes, um widerspenstige Sünder zu bekehren. Geschwister, zum Ende dieser Predigtreihe über das Johannesevangelium möchte ich noch einige Punkte aufgreifen, die Johannes mit aller Deutlichkeit in seinem Evangelium bezeugt hat, und die wir vom Herzen ergreifen und festhalten sollen. Ich habe diese Punkte abgeschaut, möchte ich ganz ehrlich zugeben. Einfach die Auswahl an Bibelstellen, die ich jetzt nennen werde, habe ich bei jemand anderen gefunden. Erstens, was Johannes sehr deutlich gemacht hat in seinem Evangelium, ist, die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit, Gott der Sohn, wurde Mensch. Das ist ein ganz klares Zeugnis von Johannes in seinem Evangelium. Die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit, Gott, der Sohn, wurde Mensch. Schlagt das Johannes-Evangelium auf, wir werden gleich einige Verse durchgehen. Johannes 1, Vers 1 und Vers 14. Ich werde gleich ein bisschen schneller durchgehen, aber ihr schafft es bestimmt auch. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, Jesus Christus ist Gott und Mensch zugleich, gleichzeitig Gott und Mensch zugleich. Er ist perfekt und vollständig, sowohl Gott als auch Mensch. Er ist nicht halb Mensch, halb Gott, nicht ganz Mensch oder nicht ganz Gott, sondern er ist vollständig Gott, vollständig Mensch. Der Gottmensch. Und das ist die grundlegende Lehre des Christentums. Hier steht und fällt alles. Wenn jemand das nicht glaubt, hat er keinen wahren rettenden Glauben. Johannes macht das sehr deutlich in seinem Brief. 1. Johannes 4, braucht ihr nicht aufschlagen, ich lese vor. Da sagt er, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt ist er schon in der Welt. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, in Mensch geworden ist, dann bist du noch unter dem Einfluss eines antigöttlichen Geistes, sagt Johannes hier. Es ist die zentrale Lehre, dass Jesus Christus sowohl Gott als auch Mensch ist. Und das lehrt Johannes sehr deutlich in seinem Evangelium. Zweitens lehrt er sehr deutlich, es gibt keine Vergebung der Sünden und kein ewiges Leben, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst und an ihn allein. Das Vertrauen in das Werk von Christus ist die absolute Grundlage, um gerettet zu werden, und es darf nichts weiteres dazukommen. Alleine der Glaube an Jesus Christus rettet uns und nichts anderes und nicht weniger. Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ganz deutlich. Johannes 20, 31 haben wir auch schon angeschaut, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Glaube an Jesus Christus allein rettet uns. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wie werde ich frei von dem Zorn Gottes, der gerechterweise über mir steht, indem ich glaube an seinen Sohn Jesus Christus, der für mich meine Schuld getragen hat, für mich in den Tod ging und auferstanden ist zu meiner Rettung. Glaube und du wirst gerettet werden. Johannes 8, Vers 24. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Johannes 14, Vers 6, dieser Vers, den wir alle kennen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Eine klar bezeugte Sache im Johannesevangelium. Allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Drittens hat Johannes gelehrt, dass wahrer Glaube an Jesus Christus, diese Art von Glauben an Jesus Christus, der wahrhaft rettet und Vergebung und ewiges Leben bringt, zugleich auch ein Glaube ist, der Liebe und Gehorsam und Hunger nach Gottes Wort in uns bewirkt. Johannes 8, 31 sagt Jesus, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Johannes 14, könnt ihr aufschlagen, da lesen wir einige Verse. Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Vers 23 und 24, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Es wird ganz deutlich, dass wenn wir von Jesus Christus geliebt sind und es ergriffen haben und an Jesus Christus gläubig geworden werden, wird er eine Liebe in uns wirken, die ihn zurückliebt und die seine Gebote lieben wird und dass wir bereit sein werden, für Jesus froh zu leben. Viertens ruft Jesus uns im Johannesevangelium zur Nachfolge auf und befähigt uns, nachdem er aufgefahren ist, zum Vater, zum Dienst und zum Zeugnis. In Johannes 20 hat er uns gesagt, sprach Jesus wiederum zu ihnen, Vers 21, Friede sei mit euch, gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Ich möchte dich fragen, liebst du diese Wahrheit? Liebst du diesen von der Schrift bezeugten Christus? Keinen anderen Christus, sondern Christus, wie die Schrift ihn bezeugt und wie wir ihn auch im Johannesevangelium kennengelernt haben. Liebst du diesen Jesus, dann bitte ich dich, ergreife diesen Christus noch mehr, halte dich an diesem Christus fest, folge diesem Jesus nach und du bist gerettet. Wir beten heute, dass unser Herr in uns neu diese Liebe zu diesem auferstandenen Herrn entfacht und dass wir die Sünde und die Sorgen uns so schnell wieder einnehmen, abstreifen und voller Vertrauen auf unseren Retter und Erlöser leben. Lass uns heute neu Gottes Wort Glauben schenken, unser ganzes Vertrauen auf diesen Christus setzen, der uns zuerst geliebt hat und der diese Liebe in uns zu ihm gewirkt hat. Und so wollen wir uns diese Frage stellen, liebe ich diesen Herrn Jesus? Und dann wollen wir uns vertrauensvoll auf ihn werfen. Ich bete noch, lasst uns dazu aufstehen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Jesus Christus, für deine Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du uns auch heute prüfend dein Wort vorgehalten hast mit dieser durchdringenden Frage, liebst du mich? Herr, und wir entdecken vieles in uns, wo wir sagen, Herr, da bin ich mir nicht so sicher, weil das ist das und das, was dir nicht gefällt. Aber Herr, du kennst unser Herz noch besser als wir und wir bitten dich, dass du uns neu hilfst, unser Vertrauen ganz auf dich zu werfen, alles beiseite zu legen und aufzugeben, was uns hindert, was unsere Liebe an dir schmälert, was unsere Liebe bedeckt und betrübt. Und bitte hilf uns neu mit ganzem Herzen, dir nachzufolgen. Danke dir, dass du durch dein Wort uns auch neu belebt hast und froh gemacht hast in deiner Rettung. Danke dir, dass du Mensch geworden bist, um uns zu erlösen. Danke dir, dass wir dir ganz vertrauen dürfen und du uns ein sicheres Evangelium gegeben hast, dem wir Vertrauen schenken dürfen. Amen.